Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Stefan Gelper von der Grünen Bundestagsfraktion. Mögen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vorstellen?
Ja, der Name ist ja schon gefallen, Stefan Gelper. Komme aus Berlin, bin jetzt 44 Jahre alt. Von Hause aus habe ich mal Jura studiert, bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und mache seit einiger Zeit Verkehrspolitik, habe begonnen mit dem Widerstand gegen die A100, die da durch Friedrichshain und so weiter führen soll, und habe dann aber auch natürlich die Konzepte versucht zu entwickeln, die dann als Alternative ja irgendwie vorgelegt werden müssen. Ne? Es reicht ja nicht nur, gegen eine Autobahn zu opponieren, sondern das Gegenbild muss ja auch geschaffen werden, und deswegen, das mache ich jetzt seit, ja, müsste das mal nachrechnen, aber so 10 Jahre werden es schon sein. Vielleicht sogar ein bisschen länger.
Sie haben einen längeren Erfahrungshintergrund als Kommunalpolitiker. Was war die A100 in Friedrichshain?
Also, ich komme aus Berlin, ne? Man kennt ja immer die Autobahn vor der eigenen Haustür. Ne? Die A100 ist quasi der Innenring, der Autobahn-Innenring für Berlin. Die A10 führt quasi aus Rom, und die A100 ist in West-Berlin, als es noch die Mauer war, gab, haben sie sich auch ein Stück Autobahn gebaut. Die geht dann quasi im Wedding los und führte dann bis knapp vor Neukölln, und die wurde dann immer stetig verlängert. Und der nächste Bauabschnitt, der ging dann jetzt, der wird jetzt gerade leider noch gebaut. Der führt durch Treptow, und der übernächste wäre dann durch den Friedrichshain, also mitten durch die Stadt. Und deswegen ist das eine ganz schlechte Idee. Ist auch irrsinnig teuer. Ja, also da wird man von pro Kilometer 100 Millionen, 150 Millionen Euro, kann man da sicherlich rechnen. Und das ist, also was man davon anders machen könnte, kann sich ja jeder vorstellen. Ne?
Also, ja, mich verwundert das auch. Das ist da soll eine richtige Autobahn durch die Stadt gebaut werden.
Ja, ja.
Okay. Mhm. Naja, wir sind hier schon bei anderen Themen unterwegs, und da soll es eigentlich auch drum gehen. Ja, wo fangen wir an? Ja, selbst in der Corona-Lage ist der Absatz von Elektroautos gestiegen. Das Ziel der Kanzlerin, 1 Million Fahrzeuge bis 2020, ist natürlich deutlich gerissen, aber es war auch nie realistisch. Mhm. Aber im Prinzip haben jetzt die schwarz-gelben und schwarz-roten Regierung eigentlich einen guten Job gemacht. Die Angebotsseite ist massiv in Bewegung. Volkswagen als Primus in Deutschland kündigt 70 Fahrzeuge bis 2025 an. Wir haben beim Idee eine Warteliste von bis Mitte 2022, alles trotz Corona, vielleicht auch wegen. Sieht nicht so schlecht aus als die Leistung der Regierung, oder?
Erlaube ich mir einen völlig anderen Blick auf die Dinge. Wir haben, also warum machen wir das mit Elektroautos? Ja, nicht aus Spaß und Freude, sondern weil wir festgestellt haben, wir haben ein Problem. Das nennt sich Klimakrise, und da müssen wir gegensteuern. Punkt eins. Punkt zwei, die PKWs und die LKWs tragen im Verkehrsbereich 90% der CO2-Emissionen bei, und deswegen müssen wir da umsteuern, deswegen kommen wir zu Elektroautos. Das selbst gesteckte Ziel der Bundesregierung war 1 Million PKWs bis 2020. Das haben Sie gerade schon gesagt, völlig verfehlt. So, dass jetzt da Bewegung reingekommen ist, tja, wem haben wir das zu verdanken? Der Bundesregierung? Würde ich sagen, nee, kann man so nicht feststellen. Das haben wir eher so, tja, dem Druck aus China, dem bisschen den Druck aus Kalifornien zu verdanken. Also im Namen China mit der E-Auto-Quote und Kalifornien mit Tesla. So, weshalb es dann so ein Umdenken begann, gab, okay, das könnte wirklich sein, dass uns das ja auch tangiert, weil dann unsere Absatzmärkte, Exportnation, bla bla, dann eben wegbrechen. Deswegen müssen wir uns darauf anfangen einzustellen. Zunehmend dann auch der Druck, nicht nur von Bündnis 90 Die Grünen, sondern natürlich auch von Fridays for Future und. Und ja, VW hat dann irgendwann noch vor der Kanzlerin, wenn man so will, erkannt, dass sie eine gewisse Systemrelevanz haben, weil sie eben auch weltweit für einen eklatanten Anteil an CO2-Emissionen als größter Automobilkonzern der Welt eben ja mitverantwortlich sind. Und deswegen gab es dieses Umdenken in der Wirtschaft, und jetzt hätten wir eine gute Regierung, wenn sie dieses Umdenken nicht nur begleiten würde, sondern sogar gefördert hätte. Das ist aber tatsächlicherweise auch nicht so ernsthaft zu beobachten. Also um es mal zu platt zu sagen, jetzt durch Corona gab es einen Knick in der Automobilverkaufslandschaft und da wurde dann diskutiert, ob wir eine Abwrackprämie machen. So, und nur mit einigen Ringen konnten wir das verändern, dass es dann eben zumindest, wenn man eh schon Autos fördert, dann jetzt nicht klimafeindliche Fahrzeuge sind und die zumindest dann teilweise zumindest mit Elektromotoren ausgestattet sind. Das löst ganz viele Verkehrsprobleme nicht, aber es ist ein halber Schritt in die richtige Richtung.
Würden Sie jetzt denn, wenn Sie an der Macht wären oder in der Regierungsverantwortung wären, noch etwas anderes machen? Ich meine, Kleinwagen sind jetzt schon bei knapp 13.000, also 25.000 Herstellerpreis. Und wir sind dann mit Förderungen bei 15.000. Das rechnet sich für den Kunden auch schon rein ökonomisch. Also mit den niedrigeren Unterhaltskosten macht er einen Schnitt. Was soll jetzt noch kommen? Noch mehr Geld in den Markt?
Nee, aber wenn man wirklich was tun will, kann man sagen, okay, wir müssen die Automobilwirtschaft umstellen, also die Transformation begleiten. Da geht es um Ladeinfrastruktur, da geht es um Batterien, Batterieforschung, das ist alles, das ist so schleppend, was man da sieht. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt im letzten Jahr angefangen hätten, drüber zu reden, aber man hat das Gefühl, die Bundesregierung hat im letzten Jahr angefangen, darüber zu reden. So, das ist ein Thema seit über 10 Jahren, noch länger, noch viel länger. Und jetzt kommen so die ersten vorsichtigen Schrittchen. So, und das ist ein bisschen das Problem. Nun kann man sagen, ja, aber wir sind ja trotzdem viel weiter als andere. Naja, so, das würde ich jetzt mit Blick auf zum Beispiel Renault nicht unbedingt sagen. Tesla ist schon gefallen. So, also da ist schon deutlich Luft nach oben. Und dass jetzt quasi in der Automobilindustrie auch da immer so mit Sorge diese ganze Geschichte betrachtet wird, das liegt eben auch an dieser zögerlichen Haltung der Regierung. Wenn man ganz klar sagt, auch mit Vorlauf, unser Ziel ist und sich Wirtschaft darauf einstellen kann, weil das eine verlässliche Grundlage ist, dann ist das gut gemacht. Aber das haben wir ja nicht, sondern auch heute noch diskutiert die Regierung oder zumindest die Regierungsfraktionen darüber, kann man irgendwas mit E-Fuels machen, ja, also mit synthetischen Kraftstoffen. Ja, natürlich kann man, aber nicht im Pkw-Bereich. Also das weiß auch, also das, da gibt's, also ist alles studienmäßig inzwischen belegt, aber eben nicht anscheinend bei der Regierung angekommen und auch nicht von ihr forciert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man kann mehr machen. Man kann, muss auch nicht unbedingt den Autoverkauf fördern, man muss auch nicht Plug-in-Hybride fördern, man muss auch nicht SUVs fördern, man kann auch bei den Dienstwagen nochmal überlegen, ob das immer schwere, große Fahrzeuge sind, die man da noch subventioniert, Punkt 1. Und Punkt 2, natürlich kann man auch mal überlegen, ob man den Kauf oder die Nutzung von Fahrzeugen fördert, ne? Also Sharing-Konzepte. Mobilpass, also dass halt die Leute mal ÖPNV, mal Bahn nutzen und wenn sie das Auto brauchen, dann das Auto dann halt nutzen. Da ist die Regierung in im letzten Jahr 2020 Ende, hat sie zum ersten Mal Mucks gemacht und hat sich dann mal den grünen Antrag Mobilpass angeschaut und hat jetzt sowas wie Datenraum mal auf dem Autogipfel diskutiert, aber auch nicht mit den ÖPNV-Unternehmen. Also das passt alles noch nicht. Man merkt, da ist ein bisschen Bewegung durch Druck reingekommen. Aber es ist nicht, es ist wie so ein, mir fehlt jetzt der Vergleich, es ist, als ob man eine Schnecke beim Fortbewegen zusieht. Das ist sehr langweilig.
Ja, gut. Aber fangen wir dann vielleicht nochmal vorab. Es ist momentan auch, wenn ich mir Lindner reden oder also von Christian Lindner reden anhöre, dann wird immer noch das Primat der Technologieoffenheit gehoben.
Ja, absolut. Ja.
Vielleicht, und wenn wir uns dann auch nochmal anschauen, das gilt aber auch für einige der Minister in Regierungsverantwortung. Und wir haben jetzt momentan 3 große Felder. Das ist der batterieelektrische Antrieb, das ist der Wasserstoffantrieb und die E-Fuels-Debatte. Mhm. Ist es nicht eigentlich auch vorteilhaft, jetzt noch zu warten und zu sagen, die Industrie, der Markt muss sich auf irgendwelche Themen festlegen oder sollte der Staat jetzt sagen, irgendwo sind die Speichen gestellt, es wird beim Pkw der batterieelektrische Antrieb sein und jetzt muss gefördert und gefordert werden an jeder Ecke. Also gibt es da nicht doch einen realen Kern zu sagen, an der Technologieoffenheit ist irgendetwas dran? Wenn jetzt große Infrastrukturen gebaut werden für einen batterieelektrischen Antrieb, dann kann es ja auch sein, dass wir 2035 sagen, nein, Wasserstoff ist es. Und dann haben wir eine unsinnige, umweltschädliche Infrastruktur aufgebaut, die wir nicht brauchen.
Wissen Sie was? Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken und ich bin natürlich auch Fan von Technologieoffenheit. Das heißt, ich überlege mir auch, nämlich einen Hammer oder einen Schraubenzieher, um ein Problem zu lösen. Ja, also ganz technologieoffen. Aber erstens, wir haben keine Technologieoffenheit. Da muss man sich erstmal vollständig von befreien. Das gibt's nicht. Wir haben aktuell Öl als den Kraftstoff überhaupt, der nicht einfach technologieoffen neben Wasserstoff, E-Fuels oder Batterie steht, sondern der eine eingeführte Infrastruktur ist. Da gibt es an jeder Ecke irgendwie eine Tankstelle, da ist der Diesel subventioniert, da gibt es auch Förderoptionen, noch ein Löcher, auch da Dienstwagenkonflikt. So, das muss man erstmal so innerlich verarbeiten, dass wir nicht von einem technologieoffenen Punkt starten, sondern wir starten von einem Technologiepunkt, wo wir eine Technologie ganz klar im Vorteil haben. So, ne? Und es ist dummerweise die klimafeindliche Technologie. Ganz dumm gelaufen. Und jetzt müssen wir genau das machen, was Sie gerade für 2035 beschrieben haben. Wir müssen 2020 uns von einer klimafeindlichen Technologie anfangen zu verabschieden, und zwar so schnell wie möglich. So, und diesen Prozess gilt es zu steuern. Und ich sage mal eins, wir werden Batterie brauchen, wir werden E-Fuels brauchen, wir werden Wasserstoff brauchen. Alles drei wird gebraucht werden. Nur, dass wir es da nicht missverstehen. Wir haben als Bündnisgrüne nichts gegen E-Fuels und Wasserstoff. So, wenn man das sinnvoll einsetzt. Und da ist jetzt der Punkt, dass uns alle Studien durch die Bank weg sagen, ja, im Lkw-Bereich, im Flugzeugbereich, bei den Schiffen, teilweise auch bei den Zügen, da muss man über E-Fuels und Wasserstoff nachdenken. Im Pkw-Bereich wird es auf die Batterie hinauslaufen. Der Wasserstoff wird seit auch x Jahren, ist der immer wieder erforscht worden und immer wieder gedacht worden, vielleicht passt der auch im Pkw-Bereich. Dieses Rennen ist Stand heute entschieden. Wenn da übermorgen die große neuartige der Technologiesprung im Wasserstoff kommt, ja, das kann passieren, aber wir können nicht warten bis irgendwann mal und bis dahin halt weiter einfach Öl verbrennen. Das ist doch der Punkt. Wir haben nichts davon, jetzt auf einen potenziellen Technologiesprung bei Wasserstoff zu warten und währenddessen unser Klima zu opfern. Und dann kriegen wir 2035 vielleicht doch eben nicht den Wasserstoffsprung und haben aber und so weiter. Ne? Also 2035, mit Verlaub, da muss der Drops schon gelutscht sein. Wir als Grüne sagen, wir hätten gerne, dass spätestens 2030 das letzte ölgetriebene, Benzin, Diesel getriebene Fahrzeug zugelassen wird. So, nicht 2035, 2030, das ist unser Ziel. Und tatsächlicherweise gibt es solche Ziele auch in Norwegen, in Großbritannien, aber immer die Zahlen weichen immer ein bisschen hier und da ab. In Kalifornien haben sie sowas jetzt gesagt und so weiter und so weiter. Und das ist also jetzt Großbritannien sagte ich schon, aber das ist jetzt nichts, womit wir irgendwie exklusiv als Bündnisgrüne in Deutschland irgendwie hausieren gehen und sagen, hier, guck mal, wir sind die Exoten. Nein, das ist die weltweite Erkenntnis, dass das nötig ist. So, und gleichwohl, ja, jedem steht ja frei. Wir schreiben übrigens auch nirgendwo Batterie vor. Ja, wir schreiben vor, wir wollen emissionsfrei. Wenn dann Toyota sagt, wir machen emissionsfrei mit Wasserstoff und VW und Tesla sagen, wir machen das Batterie, dann sagen wir beiden herzlichen Glückwunsch, ist doch super. Allerdings muss der Staat nicht für jedes Unternehmen dann die Ladeinfrastruktur bereitstellen. Das ist auch klar. Und da kann der Staat sich halt entscheiden. Bei den Tankstellen zum Beispiel hat der Staat ehrlich gesagt fast gar keine Hand drauf. So, also das sind Unternehmen, die halt da ihren Benefit da irgendwie suchen, an einer Autobahn oder einer Stadt. So, und deswegen, ich glaube, da muss man von einer bisschen anderen Brille drauf gucken, warum machen wir das Ganze? Wir machen das nicht aus Jux an der Dollerei, sondern wir machen das daraus, aus dem Grund, dass wir wissen, wir haben da einfach eine Krise zu bewältigen, Klimakrise. Deswegen brauchen wir emissionsfreien Verkehr. Und emissionsfreier Verkehr heißt, du musst zu Pkw und Lkw gucken und dort eben eine technologische Veränderung vornehmen, weg vom Öl. So, und das ist der Punkt. Das ist die Antriebswende. Das ist noch nicht die Verkehrswende, aber das ist der Strang der Verkehrspolitik, der auf jeden Fall jetzt auch so, ehrlich gesagt, ein bisschen angekommen scheint. Das wurde ja früher immer als Ideologie verbrämt. Inzwischen, glaube ich, ist da die Erkenntnis doch bei doch der ganz großen Mehrheit des Hauses, also des Bundestages, als auch in der Gesellschaft, glaube ich, ist da der Groschen gefallen.
Da sind noch zwei Punkte. Das geht auch immer so ein bisschen unter. Ich werde nochmal in die Shownotes dieses Podcasts einen schönen Link bringen, denn schon bei den Gemini- und Apollo-Programmen der Amerikaner ist Wasserstoff verwendet. Es ist jetzt mal hier sehr aktuell, aber es hat das auch schon immer gegeben und wir haben es immer mal gesehen. Das wird hier in der jetzigen Debatte um Technologieoffenheit immer so ein bisschen unterschlagen, dass das eigentlich auch schon 60 Jahre auf dem Markt war und sich bislang in mehreren Versuchswellen eigentlich nie wirklich durchgesetzt hat. Gut, aber wenn wir jetzt sagen, wir gucken uns nochmal die Antriebswende an und dann läuft es beim PKW in gewisser Weise auf den batterieelektrischen Antrieb hinaus. Was müsste da jetzt noch mehr gemacht werden, damit wir einfach, wie Sie sagen, CO2-neutraler werden? Und wie und im Prinzip bedeutet das dann konkret, dass mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen?
Naja, also als staatlichen Punkt sehe ich da noch, also Thema Ladeinfrastruktur, wie kriegen wir es hin, dass eben dieser Umstieg erfolgt? Das ist ja immer noch so bei vielen Menschen im Kopf. Das geht gar nicht darum, dass wir unbedingt mehr Ladepunkte brauchen. Ja, das ist eine Debatte, sondern eine Kritik von uns, Bündnisgrün, ist auch, dass wir sagen, Leute, wenn ein Ladepunkt da ist, dann sollen die bitte auch alle benutzen können. Ne? Also das wie beim Mobiltelefon, da überlege ich mir jetzt auch nicht, welches Netz ist gerade in meiner Nähe, sondern ich mache es an und telefoniere. So, und das muss beim elektrischen Auto halt auch so sein, dass wenn eine Ladesäule da ist, dass man die auch benutzen kann. Also nicht unterschiedliche Anbieter haben, unterschiedliche Bezahlsysteme haben, unterschiedliche Stecker oder was auch immer. Das muss alles ja standardisiert sein, einfach zu nutzen. Ein Punkt. Da gibt es eine Aufgabe, das ist jetzt nicht nur eine deutsche Aufgabe, das sollte ja auch mindestens europaweit irgendwie funktionieren. Aber da haben wir sicherlich auch einen Anteil dran, dass das vorangeht. Der zweite Punkt ist, die Batterie fällt ja auch leider nicht vom Himmel, sondern da werden ja Rohmaterialien gebraucht, um es platt zu formulieren. Die müssen irgendwo herkommen. Und da muss man halt schauen, dass die möglichst umweltschonend generiert werden. Und dazu kann man auch nochmal den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen, um dort zu forschen. Ja, wirklich aktiv zu gucken, wie kriegt man das hin? Dann ein Thema, was ja immer wieder genannt wird, ist das Thema Reichweite beim Elektrischen. Ich glaube, auch da kommen wir wieder beim Thema Forschung raus. Da gibt es ja durchaus sehr profunde und sehr interessante Entwicklungen. Ja, und tatsächlich muss man auch sagen, der erste VW Golf, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Kilometer man mit dem fahren konnte, aber ganz von München nach Hamburg hat es damals, glaube ich, nicht gereicht. Ne? So, aber das sind so Themen, die auf jeden Fall da auch für das Thema emissionsfrei im Pkw-Bereich auf der Matte stehen. Im Lkw-Bereich ist es noch ein bisschen komplexer, weil wir da noch einfach schwerere Fahrzeuge zu bewegen haben und da eben dann diese Frage der Technologieoffenheit und der technologischen Entscheidung sich aktuell noch deutlich offener aufzeigt. Also da ist der Groschen noch nicht final gefallen, wo die Reise dahin geht. Ja. Da gibt es ja die Ansätze mit Oberleitung, mit E-Fuels, mit Wasserstoff, mit Batterie, das ist ja alles da irgendwie noch im Spiel. Vielleicht ist es auch so, dass es da einfach verschiedene Anwendungsfälle geben wird. Auch da gilt aber einfach, wir müssen da vorwärts kommen. Ne? Wir haben jetzt im Busbereich eine eigentlich ganz positive Entwicklung, weil sich da diverse Kommunen auf den Weg gemacht haben, da mit elektrischen Bussen zu arbeiten. Da ist für mich noch die Frage, ob zum Beispiel auch der Bund sagen kann, wir fördern da nicht nur Batteriebusse, sondern da kann man ja auch wirklich über Oberleitungsbusse nachdenken oder über Hybride, also Oberleitung plus Batterie. Da ist noch was zu tun. Und dann haben wir jetzt noch gar nicht über Flugzeuge und Schiffe geredet. Ne? Das ist dann nochmal so ein Spezialthema. Bei Flugzeugen, da werden wir, da habe ich mal mit einem Motorenhersteller gesprochen, mit Rolls-Royce. Die haben die Einschätzung, dass es im ganz Nahbereich, also so Helikopter und was da alles so gibt, dass man da auch elektrisch, auch batterieelektrisch fliegen kann. Im Mittelstrecke und Langstrecke ist Batterie da einfach zu schwer. Man kriegt die Energiedichte nicht hin. Da wird es dann nämlich wirklich auf E-Fuels, vielleicht auch Wasserstoff hinauslaufen. Und bei den E-Fuels ist halt einfach das Problem, dass man mehrfach Energie umwandeln muss und deswegen die ja eben nicht so 100% effizient sind. Und man auch dort erstmal die Energie halt generieren muss. Auch da braucht man dann grünen Strom. Und da kommen wir dann dazu, zur größten Hausaufgabe der Politik oder der Bundesregierung, dass eben die Verkehrswende eben auch eine gute Energiewende voraussetzt. Weil wenn wir den Batteriestrom zum Schluss dadurch gewinnen, dass wir Öl oder Erdgas oder weiß gar ja was verbrennen, um daraus dann Strom zu machen, dann haben wir zwar lokale emissionsfreie Fahrzeuge, aber irgendwo anders rauchende Schlote, das hilft der Sache eben auch nicht ab. Ja, also wir brauchen eine Verkehrswende, die mit der Energiewende Hand in Hand geht.
Übrigens zum Thema Wasserstoff im Flugzeugbau, das ist sicherlich sehr im Forschungslevel, aber ja. Ich habe das Interview mit Professor Kallo hier bei den Zukunftsmobilisten empfohlen. Da ging es letztes Jahr auch schon um dieses Thema. Gut, aber noch ein Punkt, den ich bei der Energiewende so ein bisschen schärfen will. Hat der Staat nicht auch eine gewisse Möglichkeit, über kommunikative Maßnahmen etwas zu erreichen? Also ja, so aus der fachlichen Sicht, das Elektroauto ist nun, also die Hersteller bieten für 40.400 Kilometer Reichweite, ist alles etablierte Großserientechnik. Trotzdem ist das Verhalten der Kunden ja immer noch sehr zögerlich. Gut, die Autoindustrie ist relativ groß, aber nach der Dieselskandal ist das Image auch nicht mehr wirklich so wahnsinnig glücklich. Also wäre es nicht irgendwie auch eine Idee, mehr in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, ja, nun kauft auch mal endlich. So wie ich es verstanden habe, ist es halt einfach, ja, die Fahrzeuge 2016, 2017 waren noch nicht wirklich in der Lage, große Autobahnstrecken zu bewältigen. Das ist heute mit moderneren Fahrzeugen anders. Nur beim Kunden kommt es eben noch nicht so an. Die Industrie hat halt ein gewisses Standing. Wäre es da nicht auch eine Idee, irgendwie so proaktiv zu sagen, ja, die Technik ist nun relativ reich, jetzt kauft mal schön. Und dann zum Beispiel auch zu sagen, jetzt wirklich massiv die Flotten, die der Bund hat, eben umzustellen.
Also vielleicht im nullten Schritt kann der Bund selber bei seiner Beschaffung mal anfangen, da auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, wo denn eben auch Autos notwendig sind. Ne? Wir sind jetzt immer beim Strang Antriebswende. Wir wissen aber auch, dass wir ganz viele Menschen haben, die Auto nicht fahren können, nicht fahren wollen und so weiter. Also ganz junge Menschen, als alte Menschen, Menschen, die irgendeine Mobilitätseinschränkung haben und so weiter und so weiter. Für die müssen wir, also das sei nur hier einmal auch gesagt, ja, dass wir uns da nicht nur aufs Auto fokussieren. Wenn ich mir von der Bundesregierung noch Kommunikation wünsche, ist sie eben nicht, dass sie lautet Auto, 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 sondern dass sie lautet kombinierte oder vernetzte Mobilität. Das heißt, wir stellen hier ein Tool hin, zusammen mit allen Verkehrsunternehmen, wo wir sagen, Leute, wenn ihr ein Auto braucht, dann nutzt ein Auto. Aber wenn ihr keins braucht, dann nutzt doch zum Beispiel ein Leihrad, wenn ihr kein eigenes Fahrrad habt oder eben den ÖPNV oder die Bahn oder. Und das sollte idealerweise ganz einfach sein, indem man einfach sein Handy auch macht. Da sagt, ich will von A nach B und das Handy dann sagt, übrigens, so kommst du am schnellsten, am günstigsten oder am entspanntesten von A nach B. Und mach dir dann halt einen Vorschlag und dann sagst du, okay, auch gleich mit Preisvorstellung. Und dann drückst du da einmal auf willig und zack, dann kannst du diese Mobilitätskette halt antreten und in Anspruch nehmen. Das wünsche ich mir von der Bundesregierung, dass die Bundesregierung jetzt aktiv sagt, kauft mal dieses oder jenes Auto. Ich glaube, das wird am Ende des Tages nicht funktionieren. Was aber auch nicht funktioniert, ist, dass die Bundesregierung sogar Geld dafür ausgibt, dass die Autobahn GmbH dafür wirbt, dass sie Autobahn baut. Ja, das ist dann auch verlorenes Geld. So gesehen haben Sie schon recht. Auch ich wünsche mir da ein anderes Kommunikationsverhalten der Regierung, wo man da auch ernsthaft sagen muss, also meine, auch Teile der Bundesregierung haben bezweifelt beim Thema Dieselgate, dass es in den Städten dazu erhöhten und überhöhten Schadstoffwerten kommt. So, obwohl die Messungen von TÜV, also die Messstellen vom TÜV abgenommen waren und so weiter und so weiter. Ja. Also das heißt, da habe ich vielleicht eine erhöhte Kommunikations... Nee, ich habe da einen Wunsch, wie eine Bundesregierung kommunizieren möge, aber ich habe tatsächlicherweise keine ernsthafte Kommunikationserwartung an das Haus Scheuer, was das angeht.
Gut. Ja, dann ist jetzt auch gut mit dem Thema Antriebswende. Jetzt stellt sich für mich die Frage, und man hört es, sieht es jetzt schon bei einigen grünen Landesministern, da heißt es schon Verkehr und Verkehrswende. Was verstehen eigentlich Grüne unter Verkehrswende? Also der Begriff kommt jetzt in den letzten Jahren immer weiter hoch, aber was ist das etwa für ein Kern?
Die Verkehrswende sind zwei Teile. Das eine, das haben wir jetzt gerade intensiv besprochen, ist eben das Thema Antriebswende. Das heißt, dass wir den Verkehr emissionsfrei hinkriegen. Aber Verkehr löst ja noch andere Probleme aus. Dass in Städten zum Beispiel, die immer mehr überfüllt, verstaut und so weiter sind, auf dem Land, da ist die Problemlage nochmal anders. Da ist man häufig aufs Auto angewiesen, weil es kein alternatives Verkehrsangebot gibt. Das heißt, ein Mensch, der damit Fahrrad fahren will, der findet da keinen ordentlichen Fahrradweg. Und machen wir uns ehrlich, auf einer Landstraße oder auf einer Bundesstraße mit dem Fahrrad zu fahren, ist jetzt nicht unbedingt ein Vergnügen, wenn ein LKW dann an einem vorbeirauscht. Also da fehlen einfach Radwege, ja, ganz banal, es fehlen Radwege. In den Städten sind die Radwege auch teils nicht vorhanden oder teils vor 50 Jahren gebaut und seitdem nicht mehr angeguckt. So. Und über allem schwebt dann immer noch der Punkt, dass wir immer noch jedes Jahr die krasse Zahl von 3000 plus minus Verkehrstoten zu beklagen haben. Und das heißt, jeden Tag sterben an die 8, 9, 10 Menschen im Straßenverkehr, und da hat das Auto eine sehr unrühmliche Rolle. Sei es als LKW, wenn es quasi ein LKW in der Stadt abbiegt und dann wieder einmal ein Radfahrer oder auch Fußgänger oder Fußgängerin oder Radfahrerin totfährt. Sei es auf der Autobahn, wenn eben mit deutlich mehr als 130 km/h gefahren wird und dann beim Unfall eben tödliche Folgen zu beobachten sind. So, das alles spielt in dieses Wort Verkehrswende rein. Das heißt, gemeint ist eine Änderung der Punkte, wie ist die Straßenverkehrsordnung? Ist es richtig, dass die Straßenverkehrsgesetze so einen harten Fokus auf den fließenden Autoverkehr haben, oder geht es nicht auch um die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmenden? So, das ist eine virulente Frage, die offen ist. Dann geht es darum, wie gibt eigentlich die Bundesrepublik ihr Geld aus? Wir haben jetzt in diesem Haushalt für dieses Jahr über 11 Milliarden für Straßenneubau und Sanierung. Sanierung ist natürlich, da kann es nichts dran kritteln, aber brauchen wir in einem der dichtesten Straßennetze der Welt immer noch eine Autobahn mehr? Das ist wirklich eine virulente Frage. Die Debatte ist bis jetzt zugespitzt, vor 10 Jahren schon bei der A100, aber das ist innerstädtisch, aber jetzt nochmal ganz neu bei der A49. Ja, klar, die Debatte um die A49 ist auch uralt, aber dadurch, dass jetzt weiter gerodet werden musste, ist allen nochmal bewusst, dass man da auch was verlieren kann, nämlich ein Stück Naturraum, wie es bei der A100 eben ein Stück Stadtraum ist. So, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir haben auch nur einen begrenzten Pool an Menschen mit Planungs- und Projektwissen. Ja, also setzen wir jetzt die Leute ein, um eben noch eine Autobahn zu bauen, noch eine Autobrücke zu bauen und so weiter und so weiter. Oder setzen wir die ein, um eben auf die Schiene zu setzen, um Kreuzungen sicherer zu machen, um Radwege zu bauen, um Fußgängerbrücken zu bauen. So, das sind Entscheidungen. Ne? Nun kann nicht jeder, der Autobahn baut, auch gleich morgen einen Radweg bauen. Aber das meint es eben Verkehrswende, dass man wie beim Segeln wendet, ja, und dort eben einen Richtungswechsel vornimmt. Das heißt nicht, dass morgen das Auto verboten ist. Dafür hat das Auto einen für viele Menschen viel zu hohen Nutzwert, gerade auf dem Land. Aber dass man eben schaut, wie ist das in den Städten? Unter welchen Prämissen kann man da ein Auto wo abstellen? Stichwort Parkraumbewirtschaftung. Wie ist es dort? Muss man da an jeder Stelle mit dem Auto hinfahren können, mit dem eigenen Auto hinfahren können? Oder muss man dann eben auf Mietwagen oder dann eben mit Fahrer, Taxi oder was auch immer umsteigen, um da ideal ans Ziel zu kommen? Also diese Fragen sind alle adressiert. Aber wenn man banal beginnt, ist es, wir wollen ordentliche Fußwege, weil alle Menschen gehen zu Fuß und ganz viele Leute in Rollstühlen mit Kinderwagen und so weiter brauchen ordentliche Fußwege, wo sie leicht über die Straßen kommen. Wie lang ist eine Ampelschaltung? Auch das ist Verkehrswende. Wie fühlt sich ein radfahrender Mensch, wenn der auf einem 80 Zentimeter Streifen auf einer Schnellstraße in der Stadt fährt und neben ihm einen LKW mit 60 km/h lang donnert und dann immer so ein bisschen rüberruckt, ist das korrekt oder sagt man dann nein, das machen wir anders? Da muss der Radweg umgebaut werden oder auch erst überhaupt hingebaut werden. Auch das kann Verkehrswende oder ist Verkehrswende. Und diesen ganzen Teilaspekte in einem großen Mosaik, das wäre dann Verkehrswende. Ja, auch das Kinder zum Beispiel. Also ich habe mal in Prenzlauer Berg, also ich komme jetzt selber aus Pankow, da ist ein Ortsteil Prenzlauer Berg, der ist ja bundesweit durchaus nicht unbekannt. Mhm. Da gibt es eine wunderbare Spielstraße vor dem Mitmachmuseum, was eine ehemalige Kirche ist. Die ist jetzt so ein Kindermuseum, wo man halt da Labyrinth und so weiter. Und da hat die Stadt schon vor vielen, vielen Jahren vor dieses Mitmachmuseum eine Spielstraße gemacht. Spielstraßen kennen wir alle noch, sind von vor 20, 30 Jahren. Da konnte man mal drin spielen. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren den Spaß gemacht, mit einigen Menschen dort eine Runde Völkerball zu spielen. Sie glauben gar nicht, was da los war. Ohne Polizei kann man das nicht machen, weil es diese Spielstraßen de facto aus einer Sackgasse ehrlicherweise nicht mehr gibt. So, da sind nicht nur Autofahrer, haben versucht, da irgendwie durchzubrechen durch spielende Menschen, ja, sondern, muss man ganz klar sagen, Verkehrswende adressiert auch Radfahrende, die da eben mal mit ihren 25, 30 km/h eben da auch durchbrettern wollten. Es geht, also da ist was verloren gegangen, so dieses Rücksichtnahme, Vorsichtsding, und da muss dann halt was geschärft werden und ein bisschen wieder dahin gebracht werden, wie es mal ursprünglich gedacht war. Auto da nutzen, wo es sinnvoll ist und eben nicht da, wo es überall möglich ist. So, zum Beispiel.
Ja, gut.
Ist jetzt nicht abschließend. Der Katalog war jetzt nicht abschließend, ja, aber ich wollte jetzt ungefähr so ein Bild kriegen,
ob es gelungen ist. Es ist jetzt ein bisschen ein düsteres Bild. Man muss ja auch sagen, das ist in der Tat 3.500 Verkehrstote im Schnitt mit 400.000 Schwerverletzten, aber die Rate bleibt auch schon mehrere, jetzt schon fast 20 Jahre relativ konstant. Auch natürlich so wie andere westliche Industrienationen haben wir eine relativ geringe Verkehrstote pro 100.000 Einwohner. Also es läuft auch im Verkehr einiges gut. Es ist jetzt sehr düster von Ihnen dargestellt worden. Aber was ich raushöre in diesen Versionen, sind eben drei Punkte. Das ist einerseits irgendwo das Primat wird zum Fahrrad zum Verkehrsträger, das nicht das Auto ist, Fußverkehr, Radverkehr und so weiter. Und CO2 soll reduziert werden. Und dann noch in gewisser Weise, dass das, was der ÖPNV halt bietet, also Anbindung von sozial Schwachen und so weiter, soll im Prinzip auch durchgehend im Verkehr sein.
Ich würde es vielleicht so formulieren. Ich hätte gerne auch dem Land, also im ländlichen Raum, eine Technologieoffenheit, wo man eben nicht aufs eigene Auto angewiesen ist, sondern Fahrrad, Bus, Bahn, die eigenen Füße gut benutzen kann. Das ist, glaube ich, die Frage auf dem Land, neben dem emissionsfreien Verkehr. Und in der Stadt ist es wirklich die Frage, wie wollen wir Stadtraum organisieren? Ist es richtig, dass in den meisten Städten dort der Bundesrepublik mehr Raum für Autos vorhanden ist als für Spielplätze? Also ganz platt und ein bisschen populistisch gesagt, das ist nämlich nicht so. Ja, in fast allen Städten gibt es deutlich mehr Parkplätze, Parkraum als Spielplätze. So, und das ist doch eine spannende Frage. Und nicht umsonst haben wir da diese Debatte, nicht umsonst macht sich das dann regelmäßig an Radentscheiden fest, dass dann Druck da drauf kommt. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie mal die härtesten Verfechter von Verkehrswende erleben wollen und Verfechterinnen, dann müssen Sie in die Schulen gehen und da nicht mit den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern reden, sondern mit den Eltern. Weil Eltern haben ein evidentes, riesiges Interesse, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn ihre Kinder zur Schule gehen und dass sie einen sicheren Schulweg haben. Und in den Städten ist das halt vielerorts einfach nicht gegeben. Und das liegt daran, wie Kreuzungen zugeparkt sind, dass eben auch vor Schulen Tempo 50, wenn da der Schuleingang irgendwie einen halben Meter rechts ist oder so, immer noch ist, dass die Autos immer größer werden und deswegen Kinder leichter übersehen werden und so weiter und so weiter. Und ob ich das Bild jetzt düster male, das weiß ich nicht. Ich will bloß sagen, das Bild wird halt bei 400.000 Verletzten, 3.000 Toten für ganz, ganz viele Familien jedes Jahr extrem düster. So, und in der Gesellschaft, wo wir alle irgendwie miteinander zurechtkommen müssen, weiß ich nicht, ob da die Menschen, die das in der Vergangenheit betroffen hat und diese in der Zukunft betreffen wird, diese Akzeptanz von Man muss in der Stadt zwingend 50 fahren, 60, 70, ne, was ja dann real ist. Man muss auch vor Schulen freie Fahrt für freie Bürger haben. Das weiß ich nicht, ob die Akzeptanz da noch so da ist. Und das, darum geht's. Und dann geht es darum, dass man eben auch genügend Raum hat, um mal einen Baum in der Straße zu pflanzen, eine Bank aufzustellen, also quasi lebenswerte Stadträume zu schaffen. So. Das ist, wie gesagt, im ländlichen Raum ist die Frage ein bisschen grundlegender. Da ist es wirklich, gibt es für die Menschen, die zum Beispiel kein Auto nutzen können oder wollen, eine Alternative. Also im ländlichen Raum stellt sich dieses, ist es viel prekärer, diese Debatte um Verkehrswende, weil es da nicht darum geht, wie verdrängen wir Auto oder so, sondern da geht es eher darum, wenn ich 75 bin und nicht mehr mit dem Auto von A nach B fahren will, aus welchen Gründen auch immer, oder ich bin unter 18, und habe keinen Führerschein, ja, wie komme ich denn von Dorf A in die nächste Stadt oder zum Amt oder zum Einkaufen? So, das ist einfach eine ganz lebensnahe Fragestellung, worauf die Bundesregierung aktuell die Antwort gibt, wir bauen noch eine Autobahn, weil dann vernetzen wir den ländlichen Raum. Und mit Verlaub, das geht an der Thematik, an den Bedürfnissen der Menschen einfach grotesk hart vorbei.
Ja, nur, also man hat jetzt ein Verkehrssystem, das sicherlich Verkehrstote fordert. Jetzt kommt eine neue Technologie mit einem großen Versprechen, das automatisierte Fahren. Kleiner Hinweis auf Mario Herger, im Oktober in dieser Podcast-Reihe erschienen, das Interview mit ihm. In Phoenix, Arizona fahren sie schon mit automatisierten Roboter-Shuttlen. Ja, wäre es nicht die Lösung? Also, wir nehmen den Mensch als Fehlerquelle im Verkehr raus, lassen es durch eine Software machen, haben Roboter-Shuttles, haben dann auch die Vorteile, die das Fahrrad nicht bieten kann, Witterungsschutz und so weiter. Und beziehungsweise beim Fahrradverkehr passieren eben auch menschliche Fehler.
Ja.
Wäre es nicht die große Lösung für Städte insbesondere?
Kommt drauf an. Also erstmal vielleicht einen Halbschritt zurück. Digitalisierung, automatisiertes Fahren. Beim Thema Digitalisierung, glaube ich, kann man erstmal einfach grundsätzlich einen Haken hintermachen. Da könnte viel Segen drin liegen. Stichwort zum Beispiel Verkehrssicherheit, Abbiegeassistenten. Ne? Wir haben ja vorhin schon ganz kurz geredet über abbiegende LKWs und da diesen Standardfall LKW dreht es ab, übersieht da einen radfahrenden Menschen und überfährt den und dann stirbt er oder verletzt sich sehr schwer. Auch in meinem Umfeld schon leider schon vorgekommen. Also das ist was halt leider auch sehr oft passiert. Und da wäre Digitalisierung dringend nötig, und zwar die von allen LKWs mal als ersten Schritt. Was inzwischen alle PKWs können, ist autonom, automatisiert, nee, nicht alle, schön, da sind wir nicht, aber neuere PKWs können autonom automatisiert einparken. Das ist sehr schön. Aber ganz ehrlich, Einparkunfälle ist jetzt nicht das große Problem der Verkehrspolitik, sondern es wird wirklich da eben die Verkehrstoten. Das wäre der erste Schritt. Und das passiert aber auch nur sehr, sehr schleppend. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt bei 1% oder 2% ungerüsteten LKWs schon angekommen sind. So, das heißt, da beschreiben wir was praktisch schon geht, aber theoretisch, also ganz praktisch eben nicht umgesetzt wird. Ne? Und jetzt reden wir dann über Level 3, also automatisiertes Fahren. Da gibt es schon einen Rechtsrahmen für, dafür gibt es aber keine Fahrzeuge zu kaufen. Das heißt, wo man quasi das auch mal die Hände vom Steuer lassen könnte, unter bestimmten Voraussetzungen. Das, da gibt es einen Rechtsrahmen für. Das hat sich bloß bis jetzt überhaupt nicht ansatzweise durchgesetzt. Das hat noch nicht mal eingesetzt. So, dann reden wir jetzt über autonomes Fahren. Da gibt es heute, kommt da ins Kabinett, also in die Bundesregierung, berät er heute über einen Gesetzentwurf aus dem Hause Scheuer, der damit auch einen Anwendungsfall von Shuttles wahrscheinlich freiräumen wird. Auch da nochmal der Halbschritt zurück. Ja, es gibt auch in der Bundesrepublik schon autonom fahrende Fahrzeuge, zum Beispiel eine U-Bahn in Nürnberg seit vielen Jahren. Kann man sich anschauen, da gibt es keinen Fahrer, es gibt es in Glasgow, das gibt es auch anderswo auf der Welt, das ist kein Zauberzeug. Wo halt die Problemlage aufgeht, ist, wo diese Fahrzeuge im echten Straßenverkehr unterwegs sind. Und deswegen wird tatsächlich beim autonomen, also fahrenden Fahrzeug, beim Einsatzfeld aktuell darüber nachgedacht, Shuttles auf Betriebshöfen, Shuttles zur Logistik und ja, in sehr begrenztem Maße Shuttles im ÖPNV. Das heißt, nur eine festgesteckte Route hat und das irgendwie von dem Querverkehr und so weiter halt noch raushalten kann, weil das regelmäßig eben in der Beherrschung noch nicht so, also auch, ja, da gibt es sehr viele schöne Fragen, da würde ich glauben, dass auch da die Hersteller noch nicht so glücklich wären, wenn sie das jetzt mal eben auf die Straße stellen und dann eben nicht der Halter mit der Haftung betraut wäre, sondern der Hersteller, dann würde das nämlich aktuell noch nicht stattfinden. Ne? Also weil, muss ich mal vorstellen, das ist ja reine Physik. Wenn ein PKW mit, sagen wir, 35 km/h von A nach B fährt und dann kommt ein Fahrrad mit auch 35 km/h, weil das kann man schon hinkriegen, mit so einer Geschwindigkeit zu fahren. Und das bewegt sich vielleicht nicht in dem Sinne vorhersehbar. Übrigens auch sagen, das PKW könnte sich nicht vorhersehbar bewegen. Dann ist das für, bei diesen Geschwindigkeiten, sind da die Reaktionsgeschwindigkeiten, die dann einfach ein Fahrzeug braucht, um zum Beispiel zum Stehen zu kommen. Da hat es gar nichts mal unbedingt was mit einer Rechenleistung zu tun, sondern einfach mit Physik, also mit Körper, Masse, Geschwindigkeit. Wie schnell kommt das zu stehen? Wie schnell kann da reagiert werden, sodass eben ein Crash vermieden werden kann? Und deswegen sind diese Anwendungsfälle noch sehr zurückhaltend gewählt, wenn auch das Verkehrsministerium schon darauf besteht, dass das auch schon für normale Pkw gelten würde, das Gesetz, was Sie da vorgelegt haben. Rein praktisch wird das erstmal noch nicht werden. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist das ein Anwendungsfall? Ist das für die Zukunft? Ist das ein Bild, was man sich aufmalen kann? Grundsätzlich ja. Und da müssen wir trotzdem noch drüber reden, weil wir haben alle nichts davon, wenn dann zum Schluss, wenn ich dann sage, okay, ich wohne jetzt in Berlin, künftig wohne ich dann in Warnemünde und lasse mich morgens von meinem autonom fahrenden PKW nach Berlin fahren, wenn ich dann halt noch um 6 Uhr steige ich da ein und schlafe dann und bin dann pünktlich um 8.30 Uhr am Arbeitsplatz. So, und dann fährt das Auto in Berlin immer rum, weil es keinen Parkplatz findet oder so. Und wir haben unglaubliche Leerverkehre und so weiter. Also man muss sich auch überlegen, wie baut man das ein? Das ist eine gesellschaftspolitische Debatte hinter dieser technologiepolitischen Debatte. Ja, das muss ich überlegen. Ich glaube, dass im Bus- und Bahnbereich autonomes Fahren sehr sinnvoll sein kann, dass automatisiertes Fahren, um Unfälle zu vermeiden, auch im Pkw-Bereich sehr sinnvoll sein kann, im Lkw-Bereich sowieso. Alles darüber hinaus wird man sich anschauen müssen. Bus und Bahn meint übrigens auch Kleinbus. Ne? Also wir reden ja gerade auch über eine Novelle des Personenbeförderungsrechts, Stichwort Taxi, Busse, aber auch Uber und so. Und natürlich kann man sich überlegen, mit Pooling und so weiter und so weiter, da ganz, zu ganz neuen Ideen zu kommen, ne? Gerade auch für den ländlichen Raum. Und diese Debatte, die muss geführt werden und da ist die Bundesregierung, ehrlich gesagt, nur auf einem technologischen Trip, der noch keinen echten Anwendungsfall jetzt im Privatbereich jenseits von Betriebsshuttles und ÖPNV-Shuttles hat.
Ja gut, wobei BMW schon angekündigt hat, dass 2023 das erste Fahrzeug mit Stufe 3 kommen soll.
Stufe 3, automatisiert. Ja, also Fahrer im Fahrzeug.
Und ich packe auch nochmal in die Shownotes den Link über den Modellvorhaben in Bad Birnbach. Da sieht man schon, wie Shuttles jetzt im Prinzip im öffentlichen Raum, also im ÖPNV, funktionieren könnten. Aber es dann halt für Sie bleibt dann halt auch die Frage, da müsste dann auch eine Frage kommen, das bietet Potenzial, aber es könnte eben auch ökologisch schwierig werden, weil mehr Verkehr praktisch im Roboter-Shop ist als beim Personen, in der Personen, also beim Fußgängerverkehr und beim Radverkehr.
Es geht am Ende ist darum, jetzt nehmen wir mal an, ja, wir malen jetzt mal ein schönes Bild. Alle künftigen PKWs sind irgendwie autonom oder zumindest automatisiert und sind emissionsfrei. So, dann ist ja da trotzdem der Energiebedarf, der Raumbedarf noch deutlich höher als jetzt bei Fußgänger, Fahrrad, Bus, Bahn. So, und in Städten gibt es eine Knappheit, die heißt halt Raum. Das heißt, wir haben da wieder, müssen wieder differenzieren zwischen der Debatte auf dem Land, im ländlichen Raum und im städtischen Raum. So, im ländlichen Raum, glaube ich, wie gesagt, müssen wir dahin kommen, dass die Menschen, wenn sie denn wollen, auch mit dem Fahrrad sich von A nach B bewegen können, weil, oder zu Fuß, weil Bewegung per se was Gutes ist, was Gesundes ist. Ne? Sie haben schon die Witterungsbedingungen angesprochen, wenn die anders sind, gibt es Menschen, die sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Ich gehöre zu dieser Fraktion nur so halb, muss ich gestehen. Das heißt, ich verstehe schon, dass witterungsbedingt das sehr sinnvoll sein kann, in ein Gefäß einzusteigen, und, was eben das Wind und Unwetter von einem abhält. Ja, das ist mir schon sehr bewusst. So, oder wenn man was Schweres transportieren will, oder. So diese Anwendungsfälle mal alle mit dazu gedacht. Da macht das macht diese Debatte natürlich Sinn, das autonom automatisiert zu haben. Aber wie gesagt, mein Kerngedanke war, auch dort müssen wir wieder unterscheiden zwischen ländlichen Raum, wo wir ermöglichen müssen, und städtischen Raum, wo wir regeln müssen. Was geht dort? Weil in vielen Städten, also in den Großstädten der Bundesrepublik, hat nicht jede Familie ein Auto, weil sie gar nicht wissen, wo sie es hinstellen sollten. So, weil viele Familien sich es auch nicht leisten wollen oder können. Und auch für die muss ein Angebot bereitgestellt werden, damit man dann eben leicht und einfach von A nach B kommt. Das heißt, diese Verkehrswendefrage, jenseits der Antriebsfrage, die stellt sich natürlich trotzdem. Gleichwohl autonom fahrende Fahrzeuge, wenn, oder automatisiert fahrende Fahrzeuge, wenn das dazu führt, dass die Unfallzahlen sinken, und das ist ja im Prinzip das Versprechen dahinter, dann ist das natürlich erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Das ist vollkommen klar. Und trotzdem müssen wir dann drüber reden, wann wird diese Technologie wie eingesetzt? Ist dann, jeder kann machen, wie er will. Nein, so wird es im Straßenverkehr nicht sein. Das wissen wir ja alle. Wir müssen alle auf eine Ampel achten, wenn die rote Zeit stehen bleibt, und dürfen nicht auf dem Bürgersteig unser Fahrzeug einfach so abstellen, sondern auch dort wird es dann Regeln geben müssen. Vollkommen klar.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Gelper, für dieses Gespräch.